Fokus International bei Radio Dreieckland hört ja heute eine Produktion des Südnordfunk. Die Restitution ist nicht abgeschlossen. Postkoloniale Spurensuche in Freiburg.
In Freiburg passieren hunderte Menschen täglich den Universitätsplatz. Hier wurde vor sehr langer Zeit die Kolonialeiche gepflanzt, in namibischer Erde. Hunderte Menschen passieren Gebäude, in denen Human Remains aus fernen Ländern gesammelt wurden, oder erfreuen sich am Stadtgarten, in dem früher einmal Völkerausstellungen gastierten. Deutlich sichtbare Hinweise auf die koloniale Vorgeschichte fehlen im heutigen Stadtbild weitgehend, ob in den Gebäuden der Universität, im Museum oder im Stadtgarten. Und auch die kolonialen Bezüge Freiburger Straßennamen sind nicht immer offensichtlich. Der Audioguide von Freiburg Postkolonial führt an Orte kolonialer Geschehen und wirft Schlaglichter auf die Frage, wie der Kolonialismus auf das Denken in dieser Stadt gewirkt hat. Einige Stationen des Audioguides wurden im vergangenen Jahr überarbeitet. Denn es hat sich in den letzten 8 Jahren bei der Aufarbeitung der lokalen Verstrickungen in die deutsche Kolonialgeschichte etwas bewegt. Gebeine aus Namibia, wo die Deutschen den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts verübt hatten, wurden an die Nachfahren zurückgegeben. Erste Straßen, die nach Personen benannt waren, die eine wesentliche Rolle im kolonialrassistischen Projekt gespielt hatten, wurden umbenannt. Und der Umgang mit der Sammlung von Schädeln, Gebeinen und weiteren Human Remains ist in einen Prozess eingetreten, der für eine Restitution grundsätzlich offen ist. Wir hören nun Auszüge aus 3 Stationen, zusammengeschnitten von Martina Backes.
Wir sind hier im Heldenviertel. Heldenviertel gibt es in vielen deutschen Städten. Sie sind meist ein Erbe des frühen 20. Jahrhunderts, insbesondere aus der Zeit des Nationalsozialismus, also ab 1933. Damals wurde Stadtplanung und damit natürlich auch die Straßennamen aktiv zur Propaganda genutzt. Sie sollten identitätsstiftend wirken. Jetzt gehe ich in die Admiral-Spee-Straße. Da steht auf dem Straßenschild: in der NS-Zeit benannt nach dem Helden, in Anführungszeichen, des Ersten Weltkrieges gefeierten Flottenkommandeurs Maximilian Graf von Spee, 1861 bis 1914.
Die Admiral-Spee-Straße im sogenannten Heldenviertel gehört zur kolonialen Erinnerungskultur in Freiburg. Benannt ist sie nach Maximilian Reichsgraf von Spee. Der Vizeadmiral hatte das Kommando über das koloniale Ostasien-Geschwader. Dieses war für die militärische Herrschaftssicherung in Kiaochu in China und im südlichen Pazifik zuständig.
Das Tiefbauamt hatte ursprünglich Komponisten für das Heldenviertel vorgesehen, ein Stadtteil, der seit den 1930er Jahren für 4000 Menschen gebaut wurde.
So schreibt eine anonyme Gruppe in einem offenen Brief an die BewohnerInnen des sogenannten Heldenviertels in der Unterviere.
Der damalige Oberbürgermeister von Freiburg, Dr. Franz Kerber, vertrat die Ansicht, dass Dichter und Komponisten besser in gut bürgerliche Wohnquartiere passen würden. Die Heldennamen des Ersten Weltkrieges wurden dazu benutzt, im Arme-Leute-Viertel den Kampfgeist für zukünftige Kriege zu fördern. Kerber war von 1932 bis 1936 auch NSDAP-Kreisleiter. Die Straßenbenennung im neuen Stadtviertel erfolgte im Kontext der nationalsozialistischen Ideologie.
Richtlinie für Straßenbenennungen von 1935.
Es ist selbstverständlich, dass die Straßennamen mit der nationalsozialistischen Weltanschauung im Einklang stehen müssen. Des Weiteren sind die Namen von Männern der deutschen Geschichte zu wählen, von großen Staatsmännern, Heer- und Flottenführern.
Der spätere Admiral Spee ist 1884 Wachoffizier auf dem Kanonenboot Möwe, also dem Schiff, von dem aus die Inbesitznahme der Kolonien Togo und Kamerun ausging. Als Kommandeur des Ostasiengeschwaders zieht er 1912 bis 1914 über die Weltmeere. 3 Jahre später, 1887, war Spee Hafenkommandant in Kamerun. 2018 wurde die Gallwitzstraße, ebenfalls im Heldenviertel in der Unterviere gelegen, in Matthias-Erzberger-Straße umbenannt. Max von Gallwitz, General im Ersten Weltkrieg, hatte eine enge Verbindung zum Nationalsozialismus. Er war ein deutsch-nationalistischer Revisionist, der die Dolchstoßlegende propagierte. Erzberger spielte eine ambivalente Rolle. Einerseits prangerte er koloniale Vergehen scharf an, andererseits lehnte er Kolonialismus keineswegs grundsätzlich ab.
Ja, wir sind hier im Institutsviertel, jetzt an der Ecke Ernst-Semelow-Straße, Albert-Straße. Diese Straße hieß früher Alexander-Ecker-Straße. Sie war von 1889 bis 2017 nach Alexander Ecker benannt, so steht es hier auf einem Erläuterungsschild, auf einem Straßenschild, einem federführenden Vordenker des Sozialdarwinismus. Die Umbenennung erfolgte aufgrund seiner problematischen Vorreiterrolle als völkischer Rassenideologe.
Benannt war die Eckerstraße nach dem pseudowissenschaftlichen Anatomen und Anthropologen Professor Alexander Ecker. Als einer der Begründer der Rassenkunde versuchte er, den Nachweis von der Abstufung der Rassen und Höherwertigkeit des weißen Mannes zu erbringen. Der Anthropologe wurde zum federführenden Vordenker des Sozialdarwinismus und der Rassenideologie. Er gründete 1857 die nach ihm benannte Sammlung menschlicher Überreste, auch Human Remains genannt, der Universität Freiburg. Ab 1900 wurde die Alexander-Ecker-Sammlung vom Anatomen- und Rassenforscher Eugen Fischer betreut. Seit dem Jahr 2001 befindet sie sich in der Obhut des Uni-Archivs. Die Sammlung umfasst unter anderem mehrere hundert Schädel aus Übersee. 2012 berief der Freiburger Gemeinderat eine ExpertInnenkommission ein, um alle 1300 Straßennamen in der Stadt fundiert wissenschaftlich zu überprüfen. Kriterien für eine Umbenennung waren
die aktive Förderung des Nationalsozialismus bzw. des NS-Unrechtsstaates von führender Position aus, extremer Rassismus in Theorie oder Praxis, aggressiver Antisemitismus bei Personen, die Multiplikatoren darstellten, Militarismus in Form der Glorifizierung des Ersten Weltkrieges, Dolchstoßlegende, extreme unzeitgemäße Frauenfeindlichkeit.
In Freiburg hatte neben der Admiral-Spee-Straße die Eckerstraße im Institutsviertel einen lokalen Bezug zur Kolonialgeschichte. Die Eckerstraße ist eine der 12 Straßen, die aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses von 2017 umbenannt wurden. Heute heißt sie Ernst-Zermelow-Straße. Die Begründung hierfür war Rassismus. Verbrechen, Gräueltaten und Genozide im kolonialistischen Kontext waren nicht als eigene Kategorie bei der Umbenennung belasteter Straßennamen vorgesehen. Deshalb wurden, von der Eckerstraße abgesehen, andere Straßen in Freiburg nicht umbenannt, die noch heute die Namen von Personen mit engem Bezug zur kolonialen Vergangenheit tragen, teils bis hin zu Verbrechen.
Als öffentliche Erinnerungsorte sind Straßennamen Teil des Weißen Deutschen Wissensarchivs. Sie tragen die Erinnerung der Geschichte in die alltägliche Gegenwart.
Das schreiben AutorInnen der postkolonialen Theorie in dem Buch »Wie Rassismus aus Wörtern spricht«.
Die Benennung von Straßennamen war und ist ein politischer Akt. Mit ihm wurden Ereignisse und Personen in das Stadtbild eingraviert und ins koloniale Gedächtnis eingeschrieben.
Was heißt hier Helden? Ruhm und Namen, eingraviert ins Freiburger Stadtbild und Gedächtnis. Straßennamen mit kolonialem Kontext. Freiburg postkolonial. Audioguide 2025 auf den Spuren kolonialer Geschichte in Freiburg. Ein Projekt des Informationszentrums Dritte Welt und freiburg-postkolonial.de.
Der Audioguide Postkoloniale Spurensuche in Freiburg macht auf sichtbare und unsichtbare koloniale Spuren im Freiburger Stadtbild aufmerksam. Die beiden Stationen über die Straßennamen benennen mehrere Personen, nach denen Straßen in Freiburg benannt wurden. Wen es interessiert, die Station zu den Straßennamen findet ihr bei guidemate.de, einfach über euren Browser oder in der Guidemate-App, dort Freiburg im Breisgau eingeben, dann auf den blauen Button mit der Aufschrift Postkoloniale Spurensuche in Freiburg klicken und los geht's. Ja, und bei uns geht's jetzt weiter mit Station 9 der Freiburger Zeitung. Ob in der Forschung, in Ausstellungen oder sogenannten Völkerschauen, bei Ansprachen auf kulturellen sowie politischen Veranstaltungen. Über Jahrzehnte fanden in Freiburg koloniale Aktivitäten statt. Die Freiburger Zeitung berichtete regelmäßig darüber. Auch über das Geschehen in den deutschen Kolonien, etwa über den Maji-Maji-Krieg in Deutsch-Ostafrika. Damit hat das Blatt das Bild der ZeitungsleserInnen über die Menschen in den Kolonien mitgeprägt. Auch das Selbstbild der Deutschen und ihre Rolle während der Kolonialzeit kommt in den alten Ausgaben zum Ausdruck.
Ich stehe in der Kajo der Kaiser-Josef-Straße 229. Das ist hier die Haupteinkaufsmeile in Freiburg. Und zwar stehe ich vor einem historischen Gebäude. Darauf steht in alten goldenen Lettern geschrieben Freiburger Zeitung. Und unten im Gebäude ist der Ticketverkauf der BZ, der Badischen Zeitung. Ja, nur wenige Schritte vom alten Verlagshaus entfernt stehe ich jetzt hier vor einem Gebäude in der Grünwälder Straße. Hier steht geschrieben Stadtarchiv Freiburg. Hier konnte man lange Zeit die alten Ausgaben der Freiburger Zeitung einsehen. Inzwischen wurde das Stadtarchiv verlegt.
Dienstagmorgen am 8. August 1905. Eine Menschentraube liest die Schlagzeilen im Schaufenster der Grünwälder Straße 4. Die Freiburger Zeitung berichtet von Unruhen in der Kolonie Deutsch-Ostafrika. Nachrichten aus den Kolonien erhielten die BürgerInnen Freiburgs vor allem hier.
Nach einem Telegramm des kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika sind unter den Eingeborenen der Matumbi-Berge Unruhen ausgebrochen. Zur Unterdrückung der Unruhen sind beide Kompanien aus Lindi und Dar es Salaam nach Kilwa beordert.
Freiburger Zeitung, 8. August 1905.
Lindi ist der südliche Bezirk im heutigen Tansania in Ostafrika, Dar es Salaam die größte Küstenstadt. Damals, 1905, waren in Lindi und Dar es Salaam Kompanien der Kaiserlichen Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika stationiert, eine militärische Formation, die das Deutsche Reich in seiner Kolonie Deutsch-Ostafrika unterhielt.
Zu irgendwelcher Beunruhigung wegen dieser lokalen Unruhen liegt keine Veranlassung vor. Denn in dem südlichen Küstengebiet Deutsch-Ostafrikas wohnt kein sehr geschlossener oder kriegerischer Eingeborenenstamm.
Das ist weit gefehlt. Denn der Maji-Maji-Krieg war ein großer antikolonialer Widerstand, der über 3 Jahre andauerte. Er überraschte damals die deutschen Kolonialisten.
Mehrere Volksgruppen vereinten sich im Kampf gegen die koloniale Unterdrückung. Auf Swahili wird der Krieg Vita Vya Ukombozi genannt, also Befreiungskrieg. Er forderte bis zu 300.000 Todesopfer auf Seiten der lokalen Bevölkerung. Er zählt heute zu den größten Katastrophen und Heldenmythen der Geschichte Tansanias.
So schreibt die Soziologin Henriette Seidel. Nachdem im November 2023 mit Walter Steinmeier erstmals ein deutscher Bundespräsident in Tansania um Verzeihung bat.
Heute ist der Maji-Maji-Aufstand nur noch wenigen Menschen ein Begriff. Auch deshalb, weil es auf deutscher Seite damals nur 15 Tote gab. Und weil der deutsche Kolonialismus im Schatten der Gräueltaten des Ersten und Zweiten Weltkrieges kaum in den Geschichtsbüchern behandelt wurde. Erst langsam änderte sich das, seit sich die kolonialrassistischen Kriege 2004 und 2005 zum 100. Mal jährten.
Die Badische Zeitung schreibt im August 2021: Während des Dreijährigen Krieges soll der Süden Tanganyikas ein Drittel seiner Bevölkerung verloren haben.
Damals, zur Zeit des Maji-Maji-Aufstandes, berichtete die Freiburger Zeitung fortlaufend über die Geschehnisse in Deutsch-Ostafrika. Die Freiburger Zeitung gehörte zum Teil den gleichen Verlag an, der heute die Badische Zeitung herausgibt. Damals noch von der Firma H.M. Poppen und Sohn und seit 1918 Poppen und Ortmann.
Was für ein Bild hat dieses Medium damals von dem ostafrikanischen Land gezeichnet? Und wer hat darin geschrieben? Woher kamen die Informationen? Wie hat die Berichterstattung das Verständnis in Freiburg über die Menschen, die in den Kolonien lebten, geprägt? Freiburger Zeitung. Koloniales Gedankengut in Wort und Druck.
Die Freiburger Zeitung bediente sich einem gerne benutzten, weit verbreiteten Stereotyp der arbeitsscheuen AfrikanerInnen.
Aufrührerische Banden dringen brandschatzend auch bis 6 Stunden von Lindi vor. Besonders bemerkenswert ist, dass die Rebellen alle Fremden bekämpfen: Europäer, Inder, Araber und Küstenleute.
So die Freiburger Zeitung vom 5. September 1905. Die Aufstandsbewegung bedeutete also eine Auflehnung gegen das Heidentum, gegen alle fremde Kultur, Steuerzahlung und Arbeitsleistung.
Kurz zum Hintergrund des Aufruhrs. Die deutsche Kolonialregierung benutzte mehrere Werkzeuge, um die Kolonisierten auf die Plantagen der Weißen zu treiben. Dazu zählte eine Kopfsteuer, die etwa 4-mal so hoch war wie die bislang zu entrichtende Hüttensteuer. Sie zwang die Bevölkerung, Geld zu verdienen. Hinzu kamen ein Jagdverbot sowie Landenteignungen. Henriette Seidel vom Tansania-Netzwerk schreibt 2024 in der nord-südpolitischen Zeitschrift IZ3W sinngemäß:
Auf den Plantagen erlebten die Arbeitskräfte Demütigungen, Prügelstrafen und Unterdrückung. Als Zeichen des Protestes zerstörten OstafrikanerInnen im Sommer 1905 Baumwollfelder der Weißen. Einige Häuser und Siedlungen der Deutschen wurden geplündert und in Brand gesteckt, Verwaltungspersonal verjagt und Militärposten gestürmt.
So schreibt es Henriette Seidel in ihrem Artikel: Bis heute traumatisch, Maji Maji, verdrängter Genozid oder erinnerter Widerstand?
Die Geschichte des Maji-Maji-Krieges als Widerstand gegen ein ausbeuterisches System hat die Freiburger Zeitung nicht erzählt. Das Stereotyp vom skrupellosen schwarzen Soldaten ist tief verwurzelt in einer hierarchisierenden Rassenideologie. Diese wurde schon 30 Jahre zuvor im Deutsch-Französischen Krieg als Propaganda gegen afrikanische Kolonialsoldaten verbreitet.
Als im Sommer 1870 der Deutsch-Französische Krieg ausbrach, kämpften in der Armee des französischen Kaisers Napoleon III. Auch Soldaten aus den nordafrikanischen Kolonien Frankreichs. Sie wurden größtenteils in der Rheinarmee unter Marschall MacMahon eingesetzt. Über die gesamte Dauer des Krieges kämpften ca. 8.000 bis 9.000 afrikanische Soldaten auf der Seite Frankreichs. Der preußische Ministerpräsident und spätere Reichskanzler Otto von Bismarck sagt im November 1870 in Versailles Folgendes über die kriegsgefangenen Askari:
Dass sie diese Schwarzen überhaupt gefangen genommen haben, war wieder die Abrede. Mit meinem Willen kommt jeder Soldat in Arrest, der einen solchen Burschen gefangen nimmt und abliefert. Das ist Raubzeug, das muss abgeschossen werden. Der Fuchs hat doch die Entschuldigung, dass es ihm so zur Natur ist. Aber die, es ist die schändlichste Unnatur. Sie haben unsere Soldaten auf die schändlichste Weise zu Tode gequält.
In ihrem Artikel über die Darstellung afrikanischer Kolonialsoldaten im Deutsch-Französischen Krieg 1870-1871 zitieren Niklas Kniebühler und Heiko Wegmann keinen geringeren als Otto von Bismarck, erster Reichskanzler des neu gegründeten Deutschen Reichs, aus der Freiburger Zeitung.
Die Soldaten wurden nicht nur entmenschlicht, sondern auch sexualisiert. Dort kam auch das Narrativ auf: Schützt die deutschen Frauen vor den schwarzen Männern.
Die Freiburger Zeitung zeigte wenig Respekt für die Menschen in der Kolonie Deutsch-Ostafrikas und reproduzierte viel Unwissen über Kultur und Geografie. Fast täglich berichtete das kaisertreue Blatt über die Unberechenbarkeit der Gegner und deren Natur. Stets wurden die Prinzipien der neu erfundenen Rassentheorien angewandt. Das Vokabular ist bis heute verletzend, auch gegenüber den Nachfahren der ehemaligen Opfer.
Die Station 9 über die Freiburger Zeitung wurde 2025 erstellt. Einige weitere Stationen des Audioguides wurden im vergangenen Jahr stark überarbeitet. Denn es hat sich in den letzten 8 Jahren bei der Aufarbeitung der lokalen Verstrickungen in die deutsche Kolonialgeschichte etwas bewegt. Gebeine aus Namibia, wo die Deutschen den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts verübt hatten, wurden an die Nachfahren zurückgegeben. Der Umgang mit der Sammlung von Schädeln, Gebeinen und weiteren Human Remains ist in einen Prozess eingetreten, der für eine Restitution grundsätzlich offen ist.
Haus zur lieben Hand, Löwenstraße 16. Im März 2014 übergab die Universität Freiburg im Haus zur lieben Hand Schädel an eine Delegation aus Namibia. Die Schädel waren zuvor untersucht und dem heutigen Namibia zugeordnet worden. Die Rückgabe dieser Human Remains ist Teil der Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit und der Rolle der Universität Freiburg in diesem Zusammenhang. 2022 fand im Rahmen der Freiburger Afrika-Gespräche, ebenfalls im Haus zur lieben Hand, eine Podiumsdiskussion statt unter dem Titel »Freiburg und Kolonialismus – reicht eine Ausstellung?« Das Gespräch thematisierte die Sonderausstellung »Freiburg und Kolonialismus – gestern? Fragezeichen, heute? Ausrufezeichen. Die war im gleichen Jahr im Augustinermuseum zu sehen. Wir wählen das Haus zur lieben Hand nun symbolisch dafür, dass hier, aber auch andernorts in Freiburg, wichtige Schritte zur Bewusstmachung und zum Umgang mit dem kolonialen Erbe Freiburgs stattfanden und auch weiter stattfinden werden. In der Station 8 geht es zunächst um den keineswegs abgeschlossenen Prozess der Rückgabe von Human Remains. Wir hören nun das Ende dieser Station und steigen ein mit einem Zitat des Maka-Königs aus Kamerun. Er hatte 2025 die Sammlung besucht.
Seit über einem Jahrhundert, mehr als 100 Jahre, wurde diese Geschichte von Mund zu Mund weitergegeben. Jetzt haben unsere Söhne, die Wissenschaftler und Forscher, also herausgefunden, dass das, was man hier als Legenden hört, tatsächlich in Freiburg zu finden ist.
Das sagt Seine Majestät Effudu König Bertrand, Chef der Maka-Delegation, die im März 2025 nach Freiburg gereist ist.
On a trouvé dans les musées, dans les laboratoires, les têtes de nos ancêtres que nous cherchons.
In Museen und Laboren wurden die Köpfe unserer Vorfahren gefunden, nach denen wir suchen. Für einen Maka wie mich war es also notwendig, dass ich komme, um sie mit meinen Händen zu berühren, sie zu sehen und die Beziehung zu ihnen wieder aufzunehmen.
Dr. Richard Zogang-Fossi, kamerunischer Forscher, fügt hinzu:
Die Delegation hat nicht gewartet, dass man ihnen Flugtickets anbietet. Das haben sie selber gekauft.
Richard Zogang arbeitet an der TU Berlin und hat die Maka-Delegation nach Freiburg begleitet.
Zwar gibt es jetzt von hier seit, sagen wir mal, Begleitungsprozesse wie Fahrt in den Städten oder auch Übernachtung und so weiter. Aber die Entscheidung, hierher zu reisen, die Kosten haben sie selber übernommen. Und sie haben gesagt, wir können nicht abwarten, bis man uns einlädt, um unsere Ahnen zu besuchen. Das geht einfach nicht. Wenn wir von Repatriierung sprechen, wer übernimmt zum Beispiel die Kosten? Wenn man einfach die Kosten nicht übernehmen, wobei man zu den Menschen gekommen sind und ihre Ahnen verschleppt hat. Und also das sind Prozesse, die man jetzt ansprechen muss, um zu klären, wie es weitergeht.
Professor Dr. Albert Guafo, Professor für Deutsche Literatur und postkoloniale Studien an der Universität Chang in Kamerun, hielt im April 2024 in Freiburg einen Vortrag. Anlässlich der Abschlussveranstaltung des Projektes Proenens Research with a Restitution Perspective.
Durch die Translokation der Vorfahren der Maka nach Freiburg wurde die Verbindung zu ihren Ahnen gebrochen. Die Trauerarbeit als öffentliche Feststellung des Übergangs vom Diesseits zum Jenseits fand nicht statt. Die Abwesenheit der Ahnen, das heißt der Schädel in ihrer unmittelbaren Umwelt, erfüllt daher den Tatbestand des kulturellen Ethnozids.
Was folgt daraus für eine mögliche Rückgabe? Laut Guafo sind viele Fragen zu klären.
Wie gingen die Maka mit dem erlittenen Verlust um? Was kann die Freiburger Universität unternehmen, um die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren?
Das Forschungsprojekt mit dem Namen Provenienzforschung mit Restitutionsperspektive zum Umgang mit der Alexander-Ecker-Sammlung lief im Jahr 2023 aus. Zum Abschluss übergab dieses eine Politikempfehlung an die Rektorin der Universität Freiburg. 10 Jahre nach der ersten Rückgabe von Schädeln im Jahr 2014.
Und das Motto von der Uni sagt, die Wahrheit wird uns befreien. Aber wir müssen auch davon ausgehen, dass die Wahrheit nicht nur die unsere ist, sondern auch die von anderen Menschen, die damals vergewaltigt worden waren, getötet, weil sie einfach ihre Autonomie bewahren wollten.
So der Germanist Richard Zugang-Fossi aus Kamerun bei einem Besuch in Freiburg.
Inzwischen ist die Sammlung von Human Remains, die Alexander-Ecker-Sammlung, umbenannt worden in Historische und kulturelle Verantwortungsbestände aus anthropologischen Forschungskontexten der Universität Freiburg. Freiburg postkolonial. Audioguide 2025 auf den Spuren kolonialer Geschichte in Freiburg. Ein Projekt des Informationszentrums Dritte Welt und freiburg-postkolonial.de. Der gesamte Audioguide mit 9 Stationen ist verlinkt auf der App GuideMate oder der Website guidemate.de.
Die Restitution ist nicht abgeschlossen. Postkoloniale Spurensuche in Freiburg. Ihr hörtet eine Produktion des Südnordfunk, ebenfalls eine Sendung bei Radio Dreieckland. Hier seid ihr bei Fokus International und am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.